Zwergnase, Teil 4. Was bisher geschah. Jakob hatte der garstigen Fee Kräuterweiß Kohlköpfe nach Hause getragen. Sie schläferte ihn für 7 Jahre ein und lehrte ihm im Traum die große Kochkunst. Es gelang ihm, dem Haus der Alten zu entfliehen, um zu seinen Eltern zurückzukehren. Weder Mutter noch Vater erkannten ihren Sohn. Jakob brauchte lange Zeit, um zu begreifen, was mit ihm passiert ist. Jakob stand an der Schusterwerkstatt des Vaters und beobachtete, wie er an den Schuhen werkelte. Dem Kleinen wurde es nach und nach klar, was mit ihm vorgegangen, dass er nämlich nicht geträumt, sondern dass er 7 Jahre bei der bösen Fee als Eichhörnchen gedient hatte. Zorn und Gram erfüllte sein Herz so sehr, dass es beinahe zersprengen wollte. 7 Jahre seiner Jugend hatte ihm die Alte gestohlen, und was hatte er als Ersatz dafür bekommen? Dass er Pantoffeln von Kokosnüssen blankputzen, dass er ein Zimmer mit gläsernem Fußboden reinmachen konnte, dass er von den Meerschweinchen alle Geheimnisse der Küche gelernt hatte. Er stand eine gute Weile so da und dachte über sein Schicksal nach. Da fragte ihn endlich sein Vater: »Ist euch vielleicht etwas von meiner Arbeit gefällig, junger Herr? Etwa ein paar neue Pantoffeln? Oder«, setzte er lächelnd hinzu, »vielleicht ein Futteral für eure Nase?« »Was wollt ihr nur mit meiner Nase?« sagte Jakob. »Warum sollte ich denn ein Futteral dazu brauchen?«
»Nun«, entgegnete der Schuster, »jeder nach seinem Geschmack. Aber, das muss ich euch sagen, hätte ich diese schreckliche Nase, ein Futteral ließ ich mir darüber machen, von rosafarbigem Glanzleder. Schaut, da hab ich ein schönes Stückchen zur Hand. Freilich würde man eine Elle wenigstens dazu brauchen, aber wie gut wäret ihr verwahrt, kleiner Herr. So weiß ich gewiss, stoßt ihr euch an jeden Türpfosten, an jeden Wagen, dem ihr ausweichen wollt.« Der Kleine stand stumm vor Schrecken. Er betastete seine Nase, sie war dick und wohl 2 Hände lang. So hatte also die Alte auch seine Gestalt verwandelt. Darum kannte ihn also die Mutter nicht. Darum schalt man ihn einen hässlichen Zwerg. »Meister«, sprach er halb weinend zu dem Schuster, »habt ihr keinen Spiegel bei der Hand, worin ich mich beschauen könnte?«
»Junger Herr«, erwiderte der Vater mit Ernst, »ihr habt nicht gerade eine Gestalt empfangen, die euch eitel machen könnte, und ihr habt nicht Ursache, alle Stunden in den Spiegel zu schauen. Gewöhnt es euch ab. Es ist besonders bei euch eine lächerliche Gewohnheit.«
»Ach, so lasst mich doch in den Spiegel schauen«, rief der Kleine. »Gewiss, es ist nicht aus Eitelkeit.«
»Lasset mich in Ruhe. Ich hab keinen im Vermögen. Meine Frau hat ein Spiegelchen, ich weiß aber nicht, wo sie es verborgen hat. Müsst ihr aber durchaus in den Spiegel gucken nun. Über der Straße hin wohnt Urban, der Barbier. Der hat einen Spiegel 2-mal so groß als euer Kopf. Gucket dort hinein und indessen guten Morgen.«
Mit diesen Worten schob ihn der Vater ganz gelinde zur Bude hinaus, schloss die Tür hinter ihm zu und setzte sich wieder an seine Arbeit. Der Kleine aber ging sehr niedergeschlagen über die Straße zu Urban, dem Barbier, den er noch aus früheren Zeiten wohl kannte.
»Guten Morgen, Urban«, sprach er zu ihm. »Ich komme euch um eine Gefälligkeit zu bitten. Seid so gut und lasset mich ein wenig in euren Spiegel schauen.«
»Mit Vergnügen, dort steht er«, rief der Barbier lachend
und seine Kunden, denen er den Bart scheren wollte, lachten weidlich mit.
»Ihr seid ein hübsches Bürschchen, schlank und fein, ein Hälschen wie ein Schwan, Händchen wie eine Königin und ein Stumpfnäschen, man kann es nicht schöner sehen. Ein wenig eitel seid ihr drauf, das ist wahr, aber beschauet euch immer, man soll nicht von mir sagen, ich habe euch aus Neid nicht in meinen Spiegel schauen lassen.«
So sprach der Barbier, und wie herrndes Gelächter füllte die Baderstube. Der Kleine aber war indes vor den Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen traten ihm in die Augen.
»Ja, so konntest du freilich deinen Jakob nicht wiedererkennen, liebe Mutti«, sprach er zu sich. »So war er nicht anzuschauen in den Tagen der Freude, wo du gern mit ihm prangtest vor den Leuten.«
Seine Augen waren klein geworden, wie die der Schweine. Seine Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter. Der Hals schien gänzlich weggenommen worden zu sein, denn sein Kopf stak tief in den Schultern, und nur mit den größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen. Sein Körper war noch so groß als vor 7 Jahren, da er 12 Jahre alt war, aber wenn andere vom 12. bis ins 20. in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite. Der Rücken und die Brust waren weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dick gefüllter Sack. Dieser dicke Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen schienen. Aber umso größer waren die Arme, die ihm am Leib herabhingen. Sie hatten die Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes. Seine Hände waren grob und braungelb, seine Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den Boden reichen, ohne dass er sich bückte. So sah er aus, der kleine Jakob. Zum missgestalteten Zwerg war er geworden. Jetzt gedachte er auch jenes Morgens, an welchem das alte Weib an die Kürbe seiner Mutter getreten war. Alles, was er damals an ihr getadelt hatte, die lange Nase, die hässlichen Finger, alles hatte sie ihm angetan, und nur den langen, zitternden Hals hatte sie gänzlich weggelassen.
»Nun habt ihr euch genug beschaut, mein Prinz?« sagte der Barbier, indem er zu ihm trat und ihn lachend betrachtete. »Wahrlich, wenn man sich dergleichen träumen lassen wollte, so komisch könnte es einem Traum nicht vorkommen. Doch, ich will euch einen Vorschlag machen, kleiner Mann. Mein Barbierzimmer ist zwar sehr besucht, aber doch seit neuerer Zeit nicht so, wie ich wünsche. Das kommt daher, weil mein Nachbar, der Barbier Schaum, irgendwo einen Riesen aufgefunden hat, der ihm die Kunden ins Haus lockt. Nun, ein Riese zu werden, ist gerade keine Kunst, aber so ein Männchen wie ihr, ja, das ist schon ein ander Ding. Tretet bei mir in Dienste, kleiner Mann. Ihr sollt Wohnung, Essen, Trinken, Kleider, alles sollt ihr haben. Dafür stellt ich euch morgens unter meine Tür und ihr ladet die Leute ein, hereinzukommen. Ihr schlaget den Seifenschaum, reichet den Kunden das Handtuch und seid versichert, wir stehen uns beide gut dabei. Ich bekomme mehr Kunden als jener mit dem Riesen und jeder gibt euch gern noch ein Trinkgeld.«
Der Kleine war in seinem Inneren empört über den Vorschlag, als Lockvogel für einen Barbier zu dienen. Aber musste er sich nicht diesem Schimpf geduldig gefallen lassen? Er sagte dem Barbier daher ganz ruhig, dass er nicht Zeit habe zu dergleichen Diensten, und ging weiter. Hatte das böse alte Weib seine Gestalt unterdrückt,
so hatte sie doch seinem Geist nichts anhaben können. Das fühlte er wohl, denn er dachte und fühlte nicht mehr, wie er vor 7 Jahren getan. Nein, er glaubte in diesem Zeitraum weiser, verständiger geworden zu sein. Er trauerte nicht um seine verlorene Schönheit, nicht über diese hässliche Gestalt, sondern nur darüber, dass er wie ein Hund von der Türe seines Vaters gejagt werde. Darum beschloss er, noch einen Versuch bei seiner Mutter zu machen. Er trat zu ihr auf den Markt und bat sie, ihm ruhig zuzuhören. Er erinnerte sie an jenen Tag, an welchem er mit dem alten Weibe gegangen. Er erinnerte sie an alle einzelnen Vorfälle seiner Kindheit, erzählte ihr dann, wie er 7 Jahre als Eichhörnchen gedient habe bei der Fee und wie sie ihn verwandelte, weil er sie damals getadelt. Die Frau des Schusters wusste nicht, was sie denken sollte. Alles traf zu, was er ihr von seiner Kindheit erzählte, aber wenn er davon sprach, dass er 7 Jahre lang ein Eichhörnchen gewesen sei, da sprach sie: »Es ist unmöglich und es gibt keine Feen.« Und wenn sie ihn ansah, so verabscheute sie diesen hässlichen Zwerg und glaubte nicht, dass dies ihr Sohn sein könne. Endlich hielt sie es fürs Beste, mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Sie raffte also ihre Körbe zusammen und hieß ihn mitgehen. So kamen sie zu der Bude des Schusters.
»Sieh einmal«, sprach sie zu diesem, »der Mensch da will unser verlorener Jakob sein. Er hat mir alles erzählt, wie er uns vor 7 Jahren gestohlen wurde und wie er von einer Fee verzaubert worden ist.«
»So«, unterbrach sie der Schuster mit Zorn, »hat er dir dies erzählt? Warte, du Range, ich habe ihm alles erzählt, noch vor einer Stunde, und jetzt geht er hin, dich so zu foppen. Bezaubert bist du worden, mein Söhnchen. Warte doch, ich will dich wieder entzaubern.« Dabei nahm er ein Bündel Riemen, die er eben zugeschnitten hatte, sprang auf den Kleinen zu und schlug ihn auf den hohen Rücken und auf die langen Arme, dass der Kleine vor Schmerz aufschrie und weinend davonlief. Das ist das Ende von Teil 4.